Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Pink, rosa oder grasgrün und orange. In Espresso schauen wir heute in das Verkaufsregal von Coop und Migros. Und zwar schauen wir Produkte von M-Budget und Prix Garantie mal ein bisschen genauer an. Das heisst, wie steht es eigentlich um die Qualität der Billigprodukte? Sind die weniger frisch oder kurz, sind die tatsächlich schlechter? Und dann schauen wir die Netbooks an. Das sind die ganz kleinen neuen Laptops, die mittlerweile ganz gross im Trend sind. Was taugen die kleinen Computerli? Wir schauen das an zusammen mit unserem Technologiefachmann gerade hier im Studio. Gerade die Woche haben wir es gehört in Espresso, die Schweizerinnen und Schweizer sparen jetzt auch bei den Lebensmitteln. Über 60% von allen Leuten greifen gern und häufig zu günstigen Produkten. M-Budget-Produkte von der Migros und Prix-Garantie-Produkte von Coop. Kommen dem Konsumentenwunsch natürlich entgegen. Billig soll sein und natürlich trotzdem gut. Wie aber steht es denn wirklich um die Qualität von diesen Billigprodukten? Hat man vielleicht doch minderwertig sein Einkaufskörbchen, wenn man an der Kasse steht? Oder gibt es andere Gründe, warum Migros und Coop Produkte so billig anbieten können? Wir haben heute auf der Strasse gefragt, wie Sie sich die tiefen Preise von diesen Billigprodukten erklären.
Ich denke, es hat viel zu tun mit der Verpackung, dass man weniger finanzielles muss aufwenden für die Verpackungen und alles. Und ich denke aber schon auch, dass es zum Teil Produkte gibt, die billiger hergestellt werden.
Ja, das ist schon mal Geschäftspolitik. Das ist bewusst gemacht. Nicht unbedingt viel schlechter als gewöhnliche. Aber ja, das dürfte der Grund sein. Weil die Konkurrenz ist sehr stark da in der Schweiz. Oder? Da muss man sich wundern, wer da eigentlich noch etwas verdient. Und nämlich, was der Lidl da noch mitmischen
will. Ja. Also ich meine, die kaufen halt einfach riesige Massen ein. Sie werden halt auch sicher einen Bonus bekommen, wie sie so oft und so regelmässig dort posten. So sind die Preise noch so günstig. Also ich meine, da spielt sicher auch der Lebensmittelmarkt im Allgemeinen eine grosse Rolle. Jetzt zum Beispiel bei der Milch hat ja die Emmi den Preis sehr abgedruckt. Und ja, die Leute wollen halt immer billiger.
Also ich habe immer gedacht, es sei alles Schrott von diesen Billigmarken. Und dann habe ich einmal im Kassensturz gesehen, dass der Parmaschinken von einem Budget der beste ist. Und dann habe ich den ein- oder zweimal gekauft. Und darum denke ich, dass die vielleicht, ich nehme immer noch an, dass es viel Schrott ist. Also ich weiß es nicht. Und dass aber einzelne Sachen gute Qualität machen. Aber das ist nur eine Spekulation.
Ja, wir werden es eigentlich nicht bei Spekulationen lassen, hier in Espresso. Und wir haben uns erkundigt, wie es ganz konkret um die Qualität von diesen Billigprodukten steht. Christine Schultes.
Der Prix-Garantie-Käse hat doch keinen Geschmack und die M-Budget-Pfanne kannst du eh noch ein paar Mal brauchen, wieder vortrühren. Diesen Kommentar hat vermutlich jeder von uns schon mal gehört oder es vielleicht sogar selber gesagt. Ja, warum können die Billigprodukte denn eigentlich so billig sein? Sind sie schlechter? Sind sie nicht mehr so frisch? Fakt ist, sie sind aus unterschiedlichen Gründen so günstig. Die Grossverteiler Migros und Coop sparen. Dank grösseren Verpackungen, günstigeren Rohstoff, einfacheren Rezepturen, einfacheren Verarbeitungen und dank weniger Werbung. Und manchmal ist ganz einfach nur die Marge kleiner. Das heisst, das Unternehmen macht weniger Gewinn, hat dafür den Kunden im Laden und nicht bei der Konkurrenz. Klarheit, die gibt es für den Konsument erst, wenn man es an den einzelnen Produkten anschaut. Die Monika Weibel, Mediensprecherin von der Migros, erklärt es am Beispiel Schoggi.
Der Unterschied kann zum Beispiel in der Herkunft der Rohstoffe sein. Da verwenden wir zum Beispiel Kakaobohnen eher aus Afrika wie aus Südamerika. Dann gibt es auch einen Unterschied in der Verarbeitung. Zum Beispiel werden die Schokimassen weniger lang gerührt wie eine edle Schoki, die dann dadurch auch feiner wird. Dann ist sicher der Zuckergehalt ein bisschen unterschiedlich. Und bei einer Nussschoki werden anstatt ganzen Nüsse nur Nusssplitter verwendet.
Von der Schoki zum Käse. Der M-Budget Raclette-Käse wird in einer grösseren Packung verkauft als zum Beispiel der mit Normalpreis. Und?
Dort ist der Preisunterschied hauptsächlich liegt in der Reifezeit. Der wird nämlich weniger lang gereift und hat dadurch auch ein bisschen einen anderen Geschmack wie der Käse, der länger gereift wird.
Das verkürzt also die Zeit der Verarbeitung. Ähnlich ist es bei den Champignons in den Büchsen. Die sind gröber geschnitten, haben vielleicht einmal noch einen Stiel dran. Qualitätsunterschied, die gibt es auch bei Mineralwasser.
Das ein Budget-Mineralwasser kommt auch aus dem Wallis, hat aber eine andere Quelle, wie zum Beispiel das Aprowasser. Und der Unterschied bei dem Wasser ist, dass der Mineralsalzgehalt beim Budget-Wasser niedriger ist, wie zum Beispiel beim Apro.
Ganz anders die Situation bei der Milch. Egal, ob man die Billigmilch bei der Migros oder bei Coop kauft, drin ist Schweizer Milch in der Qualität, die in der Schweiz vorgeschrieben ist. Bei der M-Budget und Prix Garantie Milch schauen wir einfach darauf, dass man nicht teurer ist als die Konkurrenz, also die sogenannte Tiefpreisgarantie können bieten. Beim Käse, zum Beispiel beim Prix, dort spielt die Milch die Herkunft der Milch aber wieder eine Rolle, erklärt der Coop-Mediensprecher Nicolas Schmid. Die kommen nämlich von Frankreich.
Die Milch ist in Frankreich bedeutend günstiger als in der Schweiz. Und wir haben einen Bio-Prix zum Beispiel unter dem Label Naturaplan. Das Produkt ist aus Schweizer Biomilch hergestellt, entsprechend auch in viel kleineren Chargen und generiert natürlich höhere Produktionskosten.
Auch bei anderen Produkten spielt die Herkunft der Rohstoffe eine Rolle beim Preis. Zum Beispiel bei der Schoki oder beim Kaffee. Bei den Billigprodukten werden deutlich günstigere Kakao- und Kaffeebohnen verarbeitet. Bei Frischprodukten wie Gemüse oder Früchten, dort können wir sicher nicht sagen, sie seien weniger frisch als die teureren, betont der Coop-Mediensprecher Nicolas Schmid. Aber
beispielsweise Rüebli haben keine einheitliche Grösse, sondern das ist wirklich bunt durchmischt und entsprechend sind die Seidenzeiten natürlich unterschiedlich.
Auch bei den Migros heisst es, die Äpfel seien zum Beispiel unterschiedlich gross und in einer Salatmischung hat es dann eben ein bisschen mehr billige Rüebli als teurerer Rucola-Salat. Und auch da sind die Verpackungen wieder grösser. Wie sieht es denn aus mit den Billigprodukten im sogenannten Non-Food-Bereich? Warum kann die Migros zum Beispiel eine Bratpfanne anbieten, die weniger als 10 Franken kostet? Die Migros-Sprecherin Monika Weibel erklärt es.
Die können wir den Preis so günstig halten, weil der Boden von dieser Pfanne etwa einen Millimeter weniger dick ist und das Produkt beim Lieferanten ein absoluter No-Name ist. Also es hat keinen Namen, keinen Markennamen. Aber ansonsten ist die Pfanne gleichwertig wie die konventionelle Pfanne, wo wir natürlich auch wiederum weniger Marge haben.
Ein anderes Beispiel sind Tiefpreiswäsche oder Putzmittel. Die sind günstiger, weil es zum Beispiel weniger Substanzen drin hat, die den Dreck rauswäschen, oder es hat einfach weniger Parfum drin. Was wir mit einem Tiefpreisprodukt auch nicht anbieten können, das sind eine konstante Qualität, sagt der Coop-Mediensprecher Nicolas Schmid.
Bei Briganti kommen jeweils die günstigsten Rohstoffe zum Zug, die gerade verfügbar sind auf dem Markt. Und das hat zur Folge, dass wir nicht eine gleichbleibende Qualität garantieren können. Das heisst, die Qualitäten die sind dann oft auch schwankend. Bei anderen Eigenmarken können wir eine gleichbleibende Qualität immer garantieren.
Die Qualitätsunterschiede, die der Weltmarkt dafür verantwortlich ist, sind auch Thema bei den Konsumentenorganisationen. Die Stiftung für Konsumentenschutz und das Konsumentenforum warnen zum Beispiel vor dem Kauf von Billigfleisch. Das kann aus dem Ausland kommen, wo man sich als Konsument nicht auf gute Tierschutzbedingungen verlassen kann. Bei Billigkleidern zum Beispiel kann man nicht von fairen Arbeitsbedingungen im Herstellungsland ausgehen. Überhaupt, nachhaltige Produkte fände man garantiert nicht unter den billigsten Produkten, betont Sarah Stalder von der Stiftung für Konsumentenschutz.
Es kann schon sein, dass gerade bei Billiglinien in Bekleidungssachen, also Socken, T-Shirt, dass die Produkte drin sind, die eben nicht nachhaltig hergestellt wurden, die vielleicht in einem Land hergestellt werden, wo die Richtlinien sehr lasch sind, wo man müsste sagen, nein, also eigentlich das möchte ich mit gutem Gewissen nicht unterstützen.
Die Grossverteiler bestätigen, dass Nachhaltigkeit bei den Billigprodukten nicht garantiert ist, wie es zum Beispiel bei Biokleidern ist. Aber auch für Lieferanten halten sie ihre strengen Richtlinien und Vorgaben. Trotz diesen Abstrich müssen wir aber sagen, von dem Wettbewerb unter den Anbietern mit ihren billigsten Produkten profitiere auch der Konsument ganz eindeutig.
Der Anbieter selber, also Migros oder Coop, verdient weniger. Der Konsument hat mehr für das Produkt, das er zahlt. Und von dem her ist es sicher gar keine schlechte Sache.
Sagt Sarah Stalder von der Stiftung für Konsumentenschutz zu der Billiglinie M-Budget von der Migros und Prix Garantie von Coop.
Espresso.
Sie sind klein, sie sind handlich, man kann überall damit ins Internet, sie passen in fast jede Tasche Und was vielleicht am wichtigsten ist, vor allem in fast jedes Budget, Netbooks. Das sind die ganz kleinen Laptops, die jetzt im Moment ganz gross im Trend sind. Man kann kaum in einen Laden reinlaufen, der sich spezialisiert hat auf Computer, ohne über die kleinen Dinger rüber zu stolpern. Für was taugen denn die kleinen Computer? Und vor allem auch, für wer sind sie? Bei mir ist der Luzi Müller, Technologieredakteur von DRS1. Zuerst einmal, wie unterscheiden sich denn die Netbooks von normalen, tragbaren Computern?
Also es gibt keine eindeutige Definition, was ein Netbook ist und was nicht. Aber es ist augenfällig. In erster Linie ist es die Grösse. Die meisten sind kaum breiter als 20 cm. Der Bildschirm ist dementsprechend auch nur etwa halb so gross wie der von einem gewohnten Laptop. Auch entsprechend klein sind Tasten. Sind also nicht die Standardtasten, die man gewöhnt ist. Das ist noch wichtig. Sie haben auch zum Beispiel so Sachen nicht wie CD-Laufwerk. Sind also wirklich aufs Minimalste reduziert. Kosten dafür aber eben auch nur etwa halb so viel wie ein typischer Laptop.
Und dafür auch von der Leistung her nicht das gleiche wie ein ausgewachsener Laptop?
Nein, aber sie holen dort alles wie mehr auf. Also ab den Sachen, die ich schon erwähnt habe, die sie nicht haben wie ein Laptop, ist es in erster Linie die Geschwindigkeit. Da gibt es Laptops, die um mehrfach schneller sind. Es ist sehr oft auch der Speicher. Viele von diesen ganz kleinen Computern haben einen Chipspeicher, also keine Festplatte, und bieten darum nur einen Bruchteil vom Speicherplatz von einem normalen Laptop. Es gibt aber auch dort jetzt gewisse Modelle bereits mit Festplatte. Also der Markt ist auch stark in Bewegung. Die Grenze zwischen diesen Netbooks und den richtigen Laptops, die verwischt alles wie mehr. Also da muss man beim Kauf sicher schauen, was es effektiv an technischen Spezifikationen bringt und was man braucht selber.
Dann schauen wir doch mal die Stärken an von diesen kleinen Netbooks. Für wer sind die gemacht?
Also was klar ist, die Grösse, die ermöglicht nicht auch eine maximale Mobilität. Das ist auch eigentlich schon im Namen drin. Also Netbook, dort, das Wort Net steht für mobile Internetverbindung. Also was all die Geräte im Minimum haben, ist WLAN, also drahtloser Internetzugang für ein WLAN-Netz. Und zum Teil haben sie auch GSM eingebaut. Also das ist eine Datenverbindung, die man dann auf dem Handynetz machen kann. Das heisst, überall dort, wo man Handyempfang hat, hat man auch die Möglichkeit, aufs Internet zu gehen. Und damit sind die Geräte ideal zum unterwegs online sein, zum E-Mail lesen, im Internet surfen. Also gerade stark angesprochen, da sind Pendler beispielsweise, weil ich einer bin. Es ist eine gute Möglichkeit, zum Beispiel das E-Mail abchecken im Ferienhaus, also generell als Zweitcomputer, wenn man ihn überall und immer möchte dabei haben und aufs Internet können. Was auch stark getrennt ist, dass man immer mehr Sachen direkt im Internet macht, nicht nur jetzt gerade das E-Mail bewältigt oder surft, sondern man kann ganze Programme ausführen im Internet, ist also gar nicht unbedingt darauf angewiesen, dass man das alles auf dem Computer hat, und darum wird auch die Leistung von diesen Maschinen immer zweitrangiger.
Also ich fasse kurz zusammen, es ist billig, man kann es mobil leicht mitnehmen, vor allem auch, weil es kleiner ist, tönt nach einer guten, starken Sache. Wo liegen denn die Schwächen? Für wer, oder sind die vielleicht auch weniger geeignet?
Also überall dort, wo halt Geschwindigkeit und Speicher immer noch eine Rolle spielen. Ein gutes Beispiel wäre Bildbearbeitung, jemand, der viel mit Fotos arbeitet und wo die vielleicht dort drauf auch noch bearbeiten will und alle drauf speichern. Dann ein weiterer Nachteil, den die Geräte haben, haben wir vorher auch schon erwähnt, sind die kleinen Tasten. Also Leute, die wirklich viel schreiben, werden möglicherweise nicht glücklich damit. Das ist einfach bedingt, weil es gar nicht mehr Platz hat für grössere Tasten. Dann haben sie, wie gesagt, kein CD-Laufwerk, also man kann nicht ganz einfach eine Musik-CD drin abspielen oder Software installieren, die man auf CD bekommt, die muss man sich dann via Internet besorgen. Sie sind also generell schlechter weiterbar, auch was den Speicher anbetrifft. Also alles, was man an zusätzlichen Funktionen später will, muss man in Form von externen Geräten anschliessen, beispielsweise eine externe Festplatte. Was auch noch wichtig ist, was vielen Leuten nicht bewusst ist, zum Teil ist auf diesen Geräten Windows drauf, das Betriebssystem. Viele aber, die arbeiten mit Linux. Das heisst, das funktioniert eigentlich sehr gut auf diesen Computer. Muss sich aber bewusst sein, dass man gewohnte Programme dort zum Teil nicht installieren kann. Ein Beispiel auch iTunes zum Musiklosen oder das Office-Programm von Microsoft. Also da muss man beim Kauf sicher darauf achten, wenn man auf die gewohnten Programme angewiesen ist, sollte man ein Netbook nehmen mit Windows XP. Und wenn das keine Rolle spielt, dann muss man einfach schauen, lenkt das, was drauf ist.
Jetzt habe ich gerade drei Buchstaben schnell gehört, Mac. Wenn wir schon bei diesem Thema sind, Windows oder Linux, wie sieht es denn eigentlich bei Apple aus?
Ja, das war ein Versprecher gewesen.
Ein Freudchen.
Genau. Nein, es gibt zurzeit noch kein so Netbook von der Macintosh-Familie. Es gibt aber Anzeichen, dass auch die an dem Markt am Arbeiten sind, weil er wird einfach wirklich immer wichtiger.
Wir haben es angesprochen am Anfang, die Netbooks, die kosten rund Hälfte von einem normalen Laptop, also oft unter 500 Franken. Mhm. Mittlerweile werben die Handynetzbetreiber sogar mit Modellen für unter 100 Franken, habe ich schon gesehen. Was hat sie mit dem auf sich?
Ja, die Modelle sind subventioniert, genau gleich, wie man das von den Handys her kennen, wo man für 1 Franken kann haben. Das heisst, man kriegt sie zu dem Preis nur, wenn man auch ein Datenabo abschließt. Das ist aber auch das, was man braucht, wenn man eine mobile Internetverbindung will haben. Also wenn man immer will online sein, überall dort, wo man Handyempfang hat. Bei diesen Verträgen ist man in der Regel zwischen 12 und 24 Monaten gebunden. Wenn man das sowieso möchte, eben wenn man die mobile Internetverbindung möchte, dann ist es sicher die günstigste Art, so einen Netbook zu kaufen. Wenn nicht, wenn man also das Internet überall nicht braucht, dann entstehen unnötige Kosten. Typischerweise kosten die Datenabos 59 Franken pro Monat und das ist man dann auf 24 Monate gebunden.
Ja, das ist dann recht. Also zahlen wir dann den Preis vom Gerät gleich einfach über das Handy.
Genau.
Abo beim Handy. So, wie wir es uns von den Telefon schon eine Weile gewohnt sind. Merci vielmals, Luzi Müller. Stichwort Technik übrigens. Morgen schauen wir mal die USB-Sticks genauer an mit unserem Konsumwander. USB-Speicher, der kleine Datenträger für den Hosensack, vor etwa 10 Jahren erfunden worden. Und heute gibt es fast in jedem Haushalt, wo ein Computer hat, auch mindestens einen solchen Speicherstecker. Die Firma Swissbit im St. Gallischen Bronschow ist die einzige Firma in Europa, die so USB-Sticks herstellt und produziert. Sie haben den Konsumwander am Ende dort angeschickt und unsere Reportage hören Sie dann morgen in Espresso nach der Nacht hier auf DRS1. Und jetzt ist es Zeit für die Hörpost. In den letzten paar Wochen sind wieder ein Haufen Brief und E-Mail in unsere Espresso-Redaktion eingelaufen. Reaktionen von Hörerinnen und Hörern zu verschiedensten Beiträgen vis-à-vis. Von mir steht jetzt mein Kollege der Crispin Zimmermann. Er hat das Studio mit Blätter und Brief ausgelegt, quasi auf der ganzen Konsole. Zu einem Thema. Er hat gerade ein ganzes Spiegel Post gegeben.
Ja, und zwar zu der Rechtsfrage über versteckte Internetverträge. Espresso berichtet immer wieder über die Internetfallen. Man surft im Internet, füllt auf irgendeiner Seite etwas aus und ohne zu merken, hat man schon irgendeinen Vertrag abgeschlossen, der dann eben nachher kostet. Sofort gibt es Mahnungen, Drohungen auch von irgendwelchen Anwälten. Man müsse sofort zahlen. In der Rechtsfrage hat Doris Longo nochmal klar gemacht, bei solchen Fällen sollte man den Vertrag mit einem eingeschriebenen Brief sofort künden und als ungültig erklären, weil man sei getäuscht worden. Nachher sollte man dann hart bleiben, auch wenn wieder Rechnungen kommen und auch Mahnungen und einfach die Sachen in Papierkorb schiessen. Punkt. Fertig. Der Jean-Pierre Gotti aus Zürich schreibt dazu.
Ich habe zweimal einen angeblich kostenlosen Newsletter abonniert und daraufhin prompt eine Rechnung per Post erhalten. Ich danke Ihnen für die Beantwortung dieser Rechtsfrage. Es gibt mir Sicherheit im Reagieren. Viele solche Fische schwimmen im Internet. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.
Der Alfred Hildbrunner aus Grasswil im Kanton Bern berichtet, auch er habe auf dem Internet mit einem Virenschutzprogramm schlechte Erfahrungen gemacht.
Ein fieser Trick, läuft die Lizenz für ein Virenschutzprogramm aus, wird es automatisch verlängert. Der Betrag wird direkt der Kreditkarte belastet. Als ich dies telefonisch der Bank meldete, wussten die sofort Bescheid und sagten mir, dass noch viele anderen Anbieter so die Kunden täuschen würden.
Eine andere Masche hat die Tochter von Daniel Feusi aus Aarau erlebt. Sie hat über das Internet einen Intelligenztest machen. Der war zwar gratis, dafür hat sie nachher beim Ausfüllen müssen irgendwo ihre Telefonnummer angeben und dann prompt teure SMS bekommen. Pro SMS hat sie 5 Franken müssen zahlen. Nur mit viel Mühe und einem Code, was Feusi auf dem Internet wieder raussuchen müssen, haben sie die teuren SMS wieder abstellen können. Daniel Feusi schreibt.
Meine Tochter hat unbestimmt gelernt, dass man im Internet nicht einfach seine Handynummer angeben darf. Ich weiß jedoch von ihr, dass praktisch alle Klassenkameraden auf solche Seiten hereinfallen und so ihr Taschengeld verlieren.
Darum kann man es nicht genug sagen, wenn man offensichtlich neu mit reingerasselt ist im Internet, keine Rechnungen zahlen, den Vertrag sofort schriftlich künden, klar machen, dass man getäuscht worden sei und dann auch wirklich hart bleiben und alle weiteren Rechnungen und Mahnungen in Kübel schiessen. Bei der ganzen Sache muss man aber auch sich selber vielleicht ein bisschen an der Nase nehmen, denn wer im Internet muss irgendwo Personalien oder Telefonnummern angeben, bei dem sollte die Alarmglocke läuten, denn wie schreibt es der Alfred Gasut aus Allschwil, Kanton Basel-Land?
Alle wollen doch nur unser Bestes. Nämlich unser Geld.
Themawechsel. Espresso hat über Diäten und Tabletten berichtet, die einem Idealfigur in kürzester Zeit versprechen. Die Marlies Keller aus Hittnau im Kanton Zürich bringt es auf den Punkt.
Auch ich habe schon viel solches probiert und habe nur am Portemonnaie abgenommen.
Mit dem Abnehmen hat es aber bei ihr gleich noch geklappt.
Nun besuche ich dreimal pro Woche ein Figurenstudio für Frauen mit Erfolg. Meine Erfahrung heisst somit, ohne Bewegung und Ernährungsumstellung geht nichts.
Als letztes geht es noch um das Lügen. Espresso hat über das Basler Lügendetektor-Institut berichtet. Für 680 Franken kann man dort an einer Maschine sitzen, die einem dann, so sagt der Anbieter, zu 95% kann sagen, ob man die Wahrheit sagt oder lügt. Christina Eigenmann schreibt dazu.
Viele Menschen sind mental derart geschult, dass die Lüge als Wahrheit empfunden werden kann und umgekehrt.
Und auch der Leo Fessler traut dieser Sache irgendwie nicht so und doppelt nach.
Mir scheint, als würden hier zu 95% nicht fremde Lügen gesucht, sondern eigene dargestellt.
Espresso.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.